und herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Ich bin Sarah und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Mein Gast heute ist Marc und Marc und ich sprechen darüber, wie es ist, manchmal auch beruflich angesteuerte Wege unfreiwillig aufgeben zu müssen. Für ihn hat eine Sportverletzung vor vielen Jahren genau dazu geführt. Heute ist er beruflich auf vielen Wegen unterwegs. Bei allen spielt Kommunikation eine große Rolle und auch die Leidenschaft für den Sport ist geblieben. Über das alles kommen wir jetzt ins Gespräch. Marc! Du musst jetzt sagen, ja.
Ja.
Marc, ganz herzlich willkommen und nochmal danke, dass du gesagt hast, du machst mit bei meinem Podcast.
Ach, sehr gerne, ich freue mich drauf.
Das ist super. Um dich mal den anderen vorzustellen, du bist Marc Lukas Weber. Geboren in Neustadt, Hessen, richtig?
Ja, aufgewachsen zumindest.
Aufgewachsen.
Ja, aber das passt schon.
Ja. Okay. Jahrgang 88?
Ja. Yeah. Ist gut recherchiert.
31 Jahre zum jetzigen Zeitpunkt.
Das stimmt.
Du bist echt irgendwie, wie soll man sagen, ein Tausendsasser. Du machst total viele Sachen. Du arbeitest momentan als Dozent an der Universität Bielefeld. Mhm. In der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft.
Ja.
Da sind deine Hauptthemen Motivation und Willenskraft. Und dann gibt es noch so diverse andere Tätigkeiten, unter anderem Keynote-Speaker. Und was machst du noch? Du schulst Trainer im Spitzensport. Mhm. Also eine ganze Menge.
Ja. Genau. Aber du kannst den Rahmen drum machen. Also alles, was ich mache, hat mit Weiterbildung zu tun.
Ah.
Also es geht immer um Weiterbildung, Fortbildungsbranche.
Ja.
Entweder sind es eben Vorträge oder Seminare, die ich halte.
Und der absolute Fokus ist schon so persönliche Weiterentwicklung auch, ne?
Ja, das liegt mir so ein bisschen im Blut.
Mhm. Ja. genau. Der Podcast heißt ja Spurenwechsel,
ja.
Der Berufswege-Podcast. Und ich bin quasi auf dich aufmerksam geworden, weil du auch schon relativ früh, so als du Anfang 20 warst im Grunde genommen, einen unfreiwilligen Spurenwechsel vollziehen musstest, wie ich so finde. Also ich spiele so ein bisschen darauf an, du hast mit 18, 19 angefangen, ganz stark dich ins Boxen reinzubegeben.
Mhm. Ja genau, also es war tatsächlich so, ich bin total der Spätstarter geworden und hatte aber den Traum, schon immer Boxer zu werden.
Mhm.
Und hat er damals irgendwie in der Kindheit, hat mein Bruder mir immer diese Rocky-Filme gezeigt, ne? Und ich habe die dann Tag und Nacht geguckt und fand die wirklich unfassbar gut und wollte immer so sein wie Rocky Balboa, so in der Kindheit.
Ja.
Ne? Und dann ist dieser Traum gewachsen. Also ich habe damals irgendwie noch nicht die Muße gehabt, diesen Schritt zu machen. Also auch in der Jugend nicht. Und dann haben so viele Sachen nicht da reingespielt. Also ich habe so auf einer eines schönen Tagesinsel gelebt. Ich dachte, eines schönen Tages werde ich mal Boxer.
Ach so.
Aber das passt nicht, weil es ist kein Boxclub in meiner Heimatstadt oder in der Nähe. Und ich bin irgendwie, dann wurde ich auch mal älter und irgendwann war ich dann einfach auch zu alt, dachte ich. Und mit 19 gab es mal so eine Erfahrung, wo ich dann gesagt habe, nein, ich mache das jetzt. Und dann bin ich erst mit 19 tatsächlich zum Boxen gekommen.
Das finde ich total spannend. Also gerade vor diesem Hintergrund älter, in Anführungsstrichen. Ich habe gehört bei meiner Recherche auch, dass du tatsächlich mit 12-Jährigen erstmal geboxt hast.
Mit 12-Jährigen?
12-, 13-Jährigen oder ist das verkehrt? Also dass du auf jeden Fall mit wesentlich Jüngeren dann angefangen hast. Also,
das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich habe auf jeden Fall nicht gegen sie geboxt, aber wir sind zusammen auf Turniere gefahren.
Das meine ich, das meine
ja, genau.
Ich, genau.
Nee, aber das waren dann so Turniere, wo sowohl als auch, also
okay.
Wo es meistens waren das so im Rahmenprogramm waren jüngere Leute auch, die geboxt haben.
Mhm.
Und dann kamen später im Hauptprogramm die Erwachsenen. Später habe ich dann auch die Hauptkämpfe gemacht.
Mhm.
Das hat dann, ja, da war ich, also mit 19 habe ich dann angefangen und mit 21 habe ich das dann, war so ein bisschen ein großer Start in die, in diese Szene, also ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich dann in der höchsten Klasse, in der Elite-Klasse geboxt habe und mich dann mit den Großen in Deutschland und den umliegenden Ländern messen durfte.
Und da ist auch total erfolgreich, also...
Ja, erfolgreich, finde ich, ist relativ.
Okay.
Also ein bisschen was lief ganz gut, würde ich sagen. Ich glaube, da wäre noch mehr gegangen.
Mhm.
Ne? Vielleicht ist das auch eine Anspielung von einem Spurenwechsel.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, also weil du im Grunde genommen bist du ja, sag ich mal, von dieser Spur abgekommen, weil du dich verletzt hast. Du hast eine Sportverletzung dir eingefangen quasi und zwar so, dass das im Grunde genommen ausgeschlossen war, dass du wieder boxst auf dem Niveau, auf dem du es gemacht hast.
Ja, genau. Genau,
und auf dem Niveau, wo du hättest quasi in eine Profi-Boxkarriere eventuell einsteigen können wollen.
Mhm. Können und wollen, drückt beides ganz gut zu.
Mhm.
Ja, es war, ich muss gerade mal überlegen, ob ich die Jahreszahl noch ganz gut hinbekomme oder mein Alter. Es war so 25, glaube ich, 25, 26, wo ich dann gemerkt habe, boah Mensch, so ganz will mein Körper nicht, wie ich will. Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gegen sehr, sehr gute Boxer geboxt und auch gewonnen. Einige sind mittlerweile Weltmeister und Europameister bei den Profis. Da ging einiges so in dem Moment. Und dann kam tatsächlich dann diese Verletzung. Aber es war nicht so dieses abrupte Ende, sondern ich habe es danach noch 5 oder 6 Mal versucht, wieder einzusteigen. Und tatsächlich hatte ich einen Profivertragsangebot aus den USA.
Mhm.
Ich war da zum Probetraining mit 26, glaube ich, im Fifth Street Gym, schwierig auszusprechen. Das ist das bekannteste Trainingsgym der Welt, weil da Muhammad Ali eben groß geworden ist und weil der halt dort trainiert hat.
Mhm.
Genau, da habe ich mich dann gegen den Golden Globe Gewinner, also gegen den amerikanischen Meister dann gemessen und hatte dann ein Angebot von denen bekommen, was ich aber dann aufgrund der Verletzung
ausgeschlagen hast.
Genau, abgelehnt habe. Und tatsächlich war da die Verletzung schon vorher schon so weit in Gange, dass ich dachte, boah, geht das noch? Und das war so ein bisschen, um ganz ehrlich zu sein, so ein bisschen so eine Ego-Reise.
Mhm.
Ich wollte nur mal gucken, so wo hätte es denn hingehen können und sowas. Und dann, genau, das war aber dann irgendwann halt dann auch vorbei.
Und dann, weil ich irgendwie sagte, so unfreiwillig, also die 2 Gäste, die ich bislang vorher hatte, die das war so ein bisschen die Geschichte ein bisschen anders. Da war so ganz lange der Wunsch, bei der einen Dame jetzt Missionarin zu werden.
Mhm.
Daniel wollte aus seinem Job raus und Bassist werden. Und bei dir, ne, ist die Story einfach so ein bisschen anders.
Mhm. Mhm. Ich habe die Story ist eigentlich auch ganz, also zu meinem Karrierestart ist sie ganz ähnlich.
Mhm.
Also ich habe dann mit 19 Jahren irgendwann, ich habe eben gesagt, ich habe ja vorher immer auf der einen schönen Tagesinsel gelebt.
Mhm.
Ich war zu alt, der Boxclub war nicht in der Nähe und so weiter. Und dann dachte ich, für meine Körpergröße bin ich auch ganz schön kräftig.
Mhm.
Vielleicht bin ich auch einfach zu schwer für diesen Sport und so weiter. Ich habe das immer so aufgeschoben.
Mhm.
Aber eigentlich war es, hatte ich Angst, dass wenn ich es mache, dass ich dann scheitere.
Mhm.
Sozusagen, dass der Traum dann ganz geplatzt ist.
Okay.
Und ich habe damals, ich erzähle es dir einfach kurz, oder?
Erzähl mal einfach kurz. Ich nehme einen Schluck Tee.
Sehr gut. Wunderschöne Geschichte. Es ist die prägendste oder eine der prägendsten Geschichten meines Lebens tatsächlich.
Ja.
Ich habe einen Ferienjob gemacht bei Ferrero.
Mhm.
Ja, die Süßigkeiten da.
Ja.
Und weil das bei uns eine Nachbarstadt, damals meine Heimatstadt ist.
Ja.
Und dort waren wir dann in der Kantine und da saß ein Mann neben mir, der hat die Bild-Zeitung gelesen. Und ich war am Wochenende vorher beim Klitschko-Kampf, weil ich ja Boxfan war und habe mir diesen Klitschko-Kampf reingezogen. In der Arena in Köln war das damals. Ich glaube, Längstes Arena. Und dann frag mich nicht, warum. Ich habe diesen Menschen drauf angesprochen, weil er quasi in der Bild-Zeitung gerade diese Seite hatte, wo über diesen Klitschko-Kampf berichtet wurde.
Mhm.
Und ich habe einfach gesagt, ey Mensch, ich war da, war echt cool. So, total der blöde Einstiegssatz oder wie auch immer.
Super.
Und ja. Und dann hat er eine Frage gestellt und die hat echt mein Leben verändert. Also muss ich ehrlich sagen, der hat gefragt, bist du auch Boxer?
Oh.
Er hat nicht gefragt, wie war es, bist du Fan oder war's cool, was auch immer. Er hat gefragt, bist du auch Boxer?
Mhm.
Und ich habe, es ist kein Spaß, ich habe in dem Moment nicht antworten können.
Mhm.
Ich konnte nichts sagen, nichts.
Mhm.
Und er hat dann nochmal gefragt, bist du auch Boxer?
Da hat dich richtig im Kern getroffen. So,
ne? So richtig im Kern, weil ich hätte so gern Ja gesagt. Mhm. Ich hätte so, und ich hatte es echt auf der Zunge. Ne? Und meine Mama hat immer gesagt, man darf nicht lügen und so weiter. Und dann, deswegen konnte ich wahrscheinlich nicht so, da wie so ein Stich im Herzen. Weil, das, weil dieser Wunsch so groß war über die ganze Zeit. War ein Riesenwunsch, so, der bei mir so gewachsen ist. Ich weiß noch, dass ich jahrelang abends ins Bett gegangen bin, in so einer prägenden Jugendzeit und mir das vorgestellt habe. So, ne? Dass ich Boxer bin und sowas. Und deswegen hätte ich so gern Ja gesagt. Und irgendwann habe ich glaube, dreimal oder so hat er gefragt. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, nein, bin ich nicht. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich am nächsten Tag gesagt habe, jetzt fahre ich. Und meine damalige Freundin hat gemeint, warum? Schönster Tag, also war super schönes Wetter und lass doch Beachvolleyball spielen. Und ich habe gesagt, nee, ich warte keinen Tag länger.
Ne? Krass.
Und da bin ich da hingefahren, da war ich so richtig stinkig. Also nicht auf sie, sondern auf mich.
Ne? Ja.
Weil ich das damals festgestellt habe, dass mein Leben überhaupt nicht zu meinen Träumen passt. Also mein Verhalten nicht zu meinen Träumen passt. Und das habe ich quasi, deswegen sage ich so eine prägende Erfahrung, das habe ich ab diesem Tag tatsächlich geändert. Und dachte, egal was ich in meinem Kopf habe, ich versuche es wenigstens. Und so bin ich damals dann zum Boxen gefahren. Mit 19 Jahren habe ich da vorgestellt und dann gab es, wie gesagt, einen schnellen Karriereanstieg.
Ja. Das finde ich total richtig, richtig spannend und interessant. Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, als es dann zu Ende gegangen ist, sage ich mal, unverhofft auch irgendwie, habe ich gedacht, das ist auch ein Stück weit wie so ein kleiner Tod irgendwie gewesen. Oder dass es vielleicht so, dass du es vielleicht so hättest empfinden können. Ich weiß nicht, weil ich habe auch gerade noch mal gedacht, als der Mann dich angesprochen hat, weil es so tief gegangen ist, einfach diese Frage.
Ja, also.
So, das ist einfach so ein Teil deiner Identität.
Ein super Teil. Und die habe ich jetzt immer noch. Und mir fällt es immer noch schwer. Ja. Ich war heute tatsächlich, habe ich ein MRT-Bild machen lassen, ob man da nicht noch was machen kann. Ja. Heute, ist kein Scherz.
Ja.
Ja, heute. Ja. Aber nicht, weil ich jetzt nochmal so richtig einsteigen will, sondern einfach, weil ich dieses kleine Gefühl wieder haben will, weil ich mich dieser Sportart noch verbunden fühle. Und wenn man halt so ein bisschen auf den Sandsack schlägt oder so. Aber irgendwas will ich damit noch zu tun haben.
Ja.
Weil ich habe dieses Kapitel noch nie, also nie so ganz abgeschlossen. Und jetzt, aktuell mache ich ja, habe ich damit gar nichts zu tun.
Ja.
Deswegen ist es immer noch eine Identität tatsächlich von mir. Und als das damals so passiert ist, gab es, die will ich jetzt nicht verschweigen, die Stimme, es gab eine Stimme, die dankbar war und erleichtert vor allen Dingen, weil diese ständige Anspannung und dieser Stress und du musst dir so vorstellen, meine Gegner, die haben ja alle schon seit ihrem 10. Lebensjahr geboxt.
Ja, also umso faszinierender finde ich es, dass du die besiegt hast. Ne? Also und die waren dir so vieles an Erfahrung einfach voraus. Ne?
Und vor allen Dingen waren sie relaxter. Und
geistig.
Entspannter oder abgeklärter, das ist vielleicht das richtige Wort. Und das war ich quasi nicht. Ich glaube, da haben mir die ersten Jahre gefehlt, dass man in einer anderen Phase mit dieser absoluten, und das ist es wirklich, der absoluten Anspannung, konfrontiert wird. Ne? Und das war interessant. Deswegen gab es diese Stimme der Erleichterung bei mir. So, boah, jetzt vielleicht mal so ein ganz normales Leben.
Ja.
Ist dann auch nicht geworden. zu langweilig. Aber dennoch war es wirklich so, dass es schon sehr, sehr geschmerzt hat. Aber ich wusste, weil ich die Erfahrung damals eben gemacht hatte, es gibt Umstände und es gibt die Antwort auf die Umstände, sozusagen. Ne? Und ich mag dieses Wort Verantwortung, ja, weil da steckt ja das Wort Antwort auch drin. Also wir können entweder uns auf die Umstände konzentrieren oder die verantwortlich für uns machen oder wir nehmen Selbstverantwortung und ändern sozusagen die Antwort auf unsere Umstände. Und als ich damals angefangen habe, da war das rückblickend so, dass sich die Bedingungen ja gar nicht geändert haben. Ich war, der Boxclub war immer noch zu weit weg. Ich war immer noch zu alt und zu dick wahrscheinlich auch. So, aber was sich da verändert hat, war die Antwort auf
die du dir darauf gegeben hast, genau, quasi.
Ja.
Du hast dich nicht zurückgezogen mehr, sondern du hast gesagt, I tackle it.
Ich glaube, das waren meine Worte.
Ja.
Die ich mir jeden Tag gesagt habe. Ich habe
immer gesagt, I tackle it.
Genau. Ja, genau. Und so war es da auch. Also es ist, wie gesagt, ein kleiner Tod gewesen, es hört sich hart an, ich glaube schon, dass es ein Stück weit zutrifft, aber ich wusste, das sind die Umstände und jetzt zählt wieder die Antwort.
Mhm.
Ne, weil manche Sachen, so hart es klingt, kann man leider nicht beeinflussen.
Ja.
Ich habe so ein schönes Zitat gelesen, ich kann es nicht im Original wiedergeben, dass man das verändern soll, was man beeinflussen kann.
Mhm.
Und das akzeptieren soll, was man nicht beeinflussen kann.
Ja.
Und dass man auch die Weisheit braucht, das eine vom anderen zu unterscheiden. So war das, glaube ich.
Ja, ich kenne das.
Ja. Schönes Zitat. Ja.
Das ist ein super Zitat, ja.
Ja,
ja, jetzt muss ich erst mal ein bisschen nachdenken und das nachhallen lassen.
Ja, gerne. Ist ja, wie gesagt, eine prägende Erfahrung gewesen, also für mich insbesondere.
Ja. Das glaube ich, weil ich finde, es weicht auch so ein bisschen ab von dieser, sage ich mal, du hast einen Traum, du gibst alles dafür, dann verwirklichst du diesen Traum und...
Rocky halt, ja.
Ne? Also ja. Rocky, dann Adrian,
genau,
so, ne?
Ja.
Und dann ist eher so, du gibst alles, du kommst auch dahin, in diese Sphäre, sage ich mal, und dann gibt es aber eben ein abruptes Ende, was das Leben dir stellt. So, und da muss man sich dann eben auch mit auseinandersetzen. Also es ist nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen, ne?
Ja, leider nicht. Also ich mag Happy Ends, ne? Aber
ich auch.
Ja. Ja,
genau. Ich bin Fan davon.
Andere Filme nerven immer
ja,
total.
Ja, doof.
Ja. Dann der Überraschungseffekt bei Titanic.
Ja, genau.
Check. Ja, genau. Ja, nein, insofern, klar, das Leben ist manchmal anders und dann zählt unsere Reaktion darauf. Wobei man oft im Nachhinein dann die Qualität erkennt.
Mhm.
Also in dem Moment ist es immer blöd und tierisch blöd.
Mhm.
Aber oft ist es so, und das ist da auch so, dass ich dann im Nachhinein denke, das Leben hatte noch was anderes mit mir vor und vielleicht kann ich die Erfahrung nutzen, um irgendwie einen anderen Mehrwert zu generieren. Und das glaube ich, wenn man dieses Urvertrauen hat, so dieses, für irgendwas wird es schon gut sein, so banal das klingt, ich glaube, das kann helfen. Ne?
Ich finde das so faszinierend, weil ich glaube, dass du ganz viel aus dieser Boxzeit in deine jetzige Tätigkeit, sage ich mal, mit rübergenommen hast, also auf die andere Spur. Also zum einen ist es ja beim Thema Sport geblieben. Dann hast du auch mal erzählt, dass dich insbesondere auch so das Thema Kommunikation zwischen Athlet und Trainer interessiert. Von daher glaube ich, du hast einiges auch, sag ich mal, mit rüber gerettet, was vorher auch da gewesen ist.
Genau. Tatsächlich war das auch ein Prozess. Ne?
Mhm.
Also als ich mich selbstständig gemacht habe, das ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, auch überlegt so, was ist eigentlich das Thema, wofür du stehst. Ne? Und dann kam ich natürlich am Boxen, an der Karriere nicht vorbei. Und dann war es damals, hat es ganz viel mit Willenskraft zu tun, die mich geprägt hat. Ne? Und dann habe ich mich auch wissenschaftlich mit diesem Begriff Willenskraft, der erstmal hart klingt, auseinandergesetzt und habe auch da festgestellt, boah Mensch, das ist die Qualität, die größte Aussagekraft für Erfolg und Glück im Leben hat. Ne? Das gilt für die Schule. Also wenn Kinder willensstark sind, die Amerikaner nennen das jetzt momentan Grit, also wenn die Grit besitzen.
Gibt es ja auch ein Buch drüber, glaube ich.
Ja, genau. Mhm. Ganz schönes Buch, ja.
Hast du gelesen?
Ja. Mhm. und also diese Leidenschaft zu haben, etwas mit Interesse und Begeisterung zu verfolgen und aber auch die Beharrlichkeit und die Ausdauer dran zu bleiben, wenn es mal schwer wird.
Mhm.
Ne? Das ist sozusagen die Qualität, die entscheidend ist. Und da spielt Intelligenz kaum eine Rolle aus wissenschaftlicher Perspektive. Und das kann man ja ganz gut nachweisen. Und dann ist es egal, ob es wie gesagt, um Schule geht, um Uni geht, um Glück in Beziehungen, um gesundheitlichen Zustand. Überall steht diese Willenskraft ganz vorne. Und auch bei beruflichen oder und unternehmerischem Erfolg.
Mhm.
Ne, dass quasi Menschen, die in der Lage sind, Veränderungsprozesse zu gestalten, das erfordert Willenskraft. Ne, den Weg zu gehen, die in der Lage sind, Gewohnheiten zu verändern, das erfordert Willenskraft. Die Menschen, die da in der Lage sind, die wären quasi erfolgreicher. Und das war quasi ein Grund, wie Steve Jobs hat irgendwann mal einen Vortrag gehalten, bei einer Absolventenveranstaltung, der hat von Connecting the Dots gesprochen.
Mhm.
Ne, dass man so die Punkte, die einen geprägt haben, irgendwie miteinander verknüpft, um dann ein größeres Produkt daraus zu machen. Und das habe ich mir da, glaube ich, ganz gut zu Herzen genommen. Wobei ich dieses Connected the Dots erst später, davon später erst gehört habe und habe dann geguckt, so, wo ist der rote Faden in meinem Leben und wie kann ich daraus jetzt Kapital schlagen? So, deswegen trifft das ganz gut zu, ja.
Ja, das ist spannend, weil im Grunde genommen, als dieser Wendepunkt war, hast du im Grunde genommen das, worüber du jetzt gesprochen hast, du hast auch genau das gemacht. Also deine Willenskraft ist dir ja nicht genommen worden. Du hast sie gehabt und du hast dich genau damit befasst, wie kann ich die jetzt, sag ich mal, auf etwas fokussieren, was mich trotzdem weiter voranbringt oder wenn man jetzt nicht in diesem höher, weiter, schneller, was mich trotzdem erfüllt. Und das finde ich total spannend, weil du das in der Situation ja, weiß ich, perfektionieren musstest ein Stück weit auch. Und jetzt ist es auch so ein bisschen, das ist einfach ein Sprungbrett so, von dem du ganz viel zehren kannst, denke ich auch.
Ja, ganz, ganz sicher. Aber es ist rückblickend so. Ja. Also es ist natürlich im Prozess auch so gewesen, aber was auch dazu gehört, ist, glaube ich, dieses Tal. Und das vielleicht auch ein Stück weit zu akzeptieren.
Ja.
Und sich zu sagen, es darf jetzt so sein.
Ja.
Ich fühle mich nicht wohl damit und ich hätte es gerne mir anders vorgestellt und so weiter, aber das Leben hat jetzt diese Geschichte für mich vorbereitet, ich muss jetzt damit arbeiten. Aber es darf eben auch mal Tiefpunkte geben. Ne? Und da bin ich nicht so ganz bei vielen Persönlichkeitstrainern der Weiterbildungsszene, die sagen, die das nicht akzeptieren, die sagen, negative Emotionen muss man durch Strategien überwinden und durch Reframing und so ein Zeug. Ich glaube, das funktioniert rückblickend ganz gut, dass ich jetzt feststellen kann, ja, das hatte alles so
seinen Sinn. Dass man in der Erzählung darüber das dann eher machen kann vielleicht.
Genau. Und es darf aber währenddessen, wie gesagt, auch das Tal geben. So, das ist meine Überzeugung.
Ja. Ich finde das ganz spannend. Ich muss jetzt was vorlesen.
Gerne.
Und zwar aus deinem Profil. Weil du es gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten hast. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich es hier aufgeschrieben habe. Stimmt, ist es auf einem anderen Zettel gelandet.
So. Du bist auf jeden Fall vorbereitet.
Ich bin vorbereitet, genau. Ha, hier. Da ist es.
Ich bin gespannt.
Also am spannendsten fand ich von dir den Satz, wo du dich selber vorstellst, ich nehme sie ernst, langfristig ernst. Und du schreibst das in deinem Intro. Und zwar vorher schreibst du, dass dir eben dieses Thema, wie man langfristig Veränderungen einläuten kann und Gewohnheiten ändern kann, dass dir das sehr am Herzen liegt und dass du dich im Grunde genau von den Leuten, wo du gerade gesagt hast, ne, dieses, ach, ist doch alles, ne, und kriegen wir hin und wir denken einfach erstmal ein bisschen anders drüber.
Dieses Chakra.
Genau, dieses Chakra, dass du dich davon abgrenzen willst. Und dass es dir wichtig ist, eben was Langfristiges zu schaffen. Und das fand ich ganz interessant und ich finde, das spiegelt das auch wieder, was du jetzt gerade gesagt hast, weil zu langfristigem Erfolg, so verstehe ich dich zumindest, gehören eben auch einfach die Täler. Also es geht nicht nur stetig bergauf, die Entwicklung besteht auch aus diesem Hochs und Tiefs.
Absolut, ja, da bin ich überzeugt. Ich glaube, so ist das Leben einfach. Ne, beides muss man akzeptieren, man darf auch dieses Vertrauen haben, es ist vorübergehend. Ne, und das macht Mut.
Was ich mich auch gefragt habe, als ich so ein bisschen recherchiert habe, ist, jetzt muss ich mal gucken, wie ich es irgendwie so in Worte fasse. Also ich fand das total spannend. Ich habe gesehen, du hast ganz oft das Glas mit dem Wasser genutzt.
Ja, ich liebe diese Metapher. Ja.
Ich fand die auch richtig, richtig gut und total anschaulich. Vielleicht kannst du mal was dazu erzählen, was es damit auf sich hat.
Ja, also Willenskraft, das müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen. Das ist eine endliche Ressource. Heißt, wir haben nicht ewig viel davon. Und das Wichtige, das Zentrale ist, man kann das trainieren. Also es ist nicht so was sehr Stabiles, wie zum Beispiel der IQ oder so, wo es jetzt eher zu marginalen Veränderungen kommt, sondern die gute Nachricht ist, und es ist wirklich eine sehr gute Nachricht, weil es ist ein ganz, ganz entscheidender Indikator für unser Leben und den kann man beeinflussen. Ja? Und nicht nur im Kindesalter, sondern auch später im Erwachsenenalter. Und das ist eine endliche Ressource, das heißt, ich nehme mal gerade, du siehst mich ja, das Glas, ich habe jetzt ein Glas Wasser in der Hand und dieses Wasser, was da drin ist, das steht für unsere Willenskraft.
Ja.
Und jedes Mal, wenn wir was Anstrengendes machen, dann verlieren wir Willenskraft. Das heißt, das Wasser in dem Glas wird weniger.
Ja.
Ja? Und irgendwann wird das, wie gesagt, immer weniger und irgendwann ist das halt leer.
Ja.
Und das ist so dann der Moment, wo wir uns ausgelaugt fühlen, wo wir schlapp sind, wo wir uns nicht mehr aufraffen können.
Ja.
Das ist, wenn wir auf der Couch sitzen, am Handy hängen, uns irgendein YouTube-Video reinziehen, eins nach dem anderen und denken, eigentlich wollte ich doch noch dies und jenes.
Woran ich auch gedacht habe, ist, man kann ja seine Willenskraft für unterschiedliche Dinge verwenden. Und also für mich war das eine ganz neue Metapher, dieses Willenskraft ist eigentlich endlich. Und wenn ich die ganz viel auf bestimmte Dinge irgendwie fokussiere, fehlt sie mir vielleicht an anderer Stelle.
Ganz genau. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Kernbotschaft
und daraus. Ja. Das finde ich total interessant, wenn ich mir dann die Frage stelle, womit möchte ich mich eigentlich beschäftigen in meinem Leben? Und bei welchen Dingen bringe ich vielleicht ganz viel Überwindung auf? Und dann fehlt mir vielleicht die Kraft, mich mit den Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich eigentlich beschäftigen will.
Ja, ganz genau. Also da, was vielleicht noch wichtig ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel schlafe, füllt sich das Glas wieder auf.
Mhm.
Wenn ich meditiere, füllt sich es wieder auf. Mhm. Und so, man kann das quasi beeinflussen, auch während des Tages.
Mhm. Ne?
Aber nichtsdestotrotz ist unser Alltag oft so gestaltet, dass das, was für uns Wichtige, das Wesentliche ist, dass wir das am Ende machen. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal die E-Mails abchecken und beantworten. Also was oftmals total unwesentlich ist. Und da verschwenden wir unsere Energie, unsere Willenskraft. Und dann fehlt sie an einem anderen Punkt.
Mhm.
Ja, und dann komme ich irgendwann nach Hause und denke, so, jetzt will ich aber nochmal, ich mache ein ganz banales Beispiel, nochmal joggen gehen und dann fehlt sie dann eben.
Mhm.
Ja, und das ist das Problem. Vielleicht eine ganz, ganz schöne Anekdote dazu. Paartherapeuten, ich muss mal kurz abschweifen, aber ich finde es einfach so spannend.
Lass mal kurz auf das Thema Paare kommen.
Ja, genau. Wir haben auch überhaupt nicht über Sex gesprochen.
Nein. Ups.
Ja. Nein, ganz kurz. Paartherapeuten haben folgende Strategie, wenn sie gut sind und belesen sind, was den aktuellen Forschungsstand angeht.
Mhm.
Und zwar empfehlen sie Paaren, wenn die sich zu oft streiten, weniger zu arbeiten, damit sie mehr Zeit miteinander verbringen können. Die Paare können das nicht nachvollziehen. Weil die sagen,
weil die sich denken, oh Gott, ich kann ihn eh nicht stehen sehen.
Genau. Mhm. Die 2 Stunden am Tag reichen mir schon. Warum jetzt 4? So nach dem Motto. Mhm. Aber die Idee dahinter ist eine ganz schöne. Und sie funktioniert tatsächlich auch. Und zwar müssen wir uns das so vorstellen, wenn jemand 8 Stunden gearbeitet hat und total ausgelaugt ist, dann ist das Glas ja leer. Da ist ja ganz viel Wasser ausgeschüttet, weil der ganze Tagesablauf.
Das heißt, letztendlich auch dein Partner bekommt nicht gerade so das Beste davon, so, ne?
Überhaupt nicht, ne? Mhm. Das heißt, man ist schneller reizbar, schnell frustriert, man führt Streit nicht konstruktiv, sondern sagt vielleicht schneller Sachen, die man lieber hätte nicht sagen sollen und so weiter. Und wenn wir weniger arbeiten und dadurch höchstwahrscheinlich weniger Willenskraft verbrauchen, dann lernen wir den Partner oftmals wieder anders kennen. Nämlich in einem ausgeruhteren Zustand, wo wir wieder wertschätzender miteinander kommunizieren können. Und deswegen funktioniert das. Es hört sich erst im ersten Moment paradox an, ist aber ein wunderbares Beispiel, welchen Einfluss dieses Verständnis von diesem Glas Wasser, von dieser Willenskraft haben kann.
Mhm. Toll, finde ich richtig schön. Finde ich richtig gut. Nee, ich finde es auch total eigentlich schon nachvollziehbar, weil man dann, ja gut, okay, auf der anderen Seite, das Arbeiten muss halt wegfallen. Also es ist nicht nur, dass man grundsätzlich mehr Zeit miteinander verbringt, sondern es ist im Grunde genommen auch, dass man einen Energiefresser, sage ich mal, streicht.
Und Energiefresser können ganz verschiedene Sachen sein, was zum Beispiel fatal ist, wenn man jetzt irgendwie eine Schüssel Kekse auf dem Büroschreibtisch hat und will abnehmen. Also die Kombination ist blöd. Man denkt, na, ich will nur maximal einen am Tag essen, aber man läuft ja jeden Tag an diesem an diesen Keksen vorbei.
Ja.
Und jedes Mal, wenn man sich überwindet, nicht zuzugreifen, kostet das Willenskraft.
Ja.
Übrigens auch der Grund, warum Menschen, die auf Diät sind, häufiger fremdgehen. Weil Diät, ich hau heute raus. Ne? Ich komme hier ins Reden, aber ich liebe dieses Thema.
Also, dann lass uns darüber reden.
Ja, Diät heißt ja Verzicht.
Ja.
Verzicht kostet uns Willenskraft, das heißt, das Glas wird Lehrer. Mhm. Und wenn das Glas leer ist, dann kann ich natürlich Versuchungen auch nicht so gut widerstehen.
Ja.
Und das gilt sowohl für die Tafel Schokolade als auch für den Nachbarn oder die Nachbarin oder wie auch immer.
Das heißt, so ein bisschen geht das ja, nee, vielleicht geht es gar nicht, aber ich schwenke jetzt trotzdem einfach. Ja. Gewohnheiten ändern in kleinen Schritten. Und doch, da gibt es eine Verbindung. Nicht von jetzt auf gleich alles verändern, sondern in kleinen Schritten halt.
Ja.
Ist das eine Verbindung?
Das ist nur eine, ja, genau. Also wenn wir hast du eine Gewohnheit, die du gerne verändern würdest?
Jetzt gerade so nicht.
Ist voll im Reinen, das gibt's ja gar nicht.
Schon ein bisschen, schön. Darf man das sagen?
Ja, ist total schön. Ja. Ja. Das ist Tendenz auch okay, steigen. So ist
wie's ist. Das okay? Ist.
Ja, ja, das stört mich. Also ich mach mal ein Beispiel. Ja. Jemand möchte, banales Beispiel, öfter joggen gehen.
Ja.
Gar nicht so banal. Und jetzt nimmt derjenige sich vor, dass er das dreimal die Woche machen möchte, jeweils 60 Minuten. Hat das vorher aber noch nicht gemacht. Und das ist alles okay. Und wenn der jetzt, die Sache ist, wir setzen uns das Ziel in der motivierten Phase. Sonst würden wir uns kein Ziel setzen.
Das finde ich total spannend, diesen Punkt.
Ja, und das ist der Entscheidende. Und deswegen ist das Ziel so groß.
Und sag, was denkst du darüber, dass man sich Ziele in der motivierten Phase
steckt? Ich finde das super.
Aber?
Aber man muss noch quasi vorausschauend planen, mhm, dann an der Stelle, mhm, dass ich mir sozusagen eingestehe, okay, ich habe da richtig Lust drauf in dem Moment und ich bin jetzt motiviert, aber wenn es soweit ist, gibt es dann oder kann es dann einen inneren Schweinehund geben? Fragezeichen. Mhm. Und was macht er dann mit mir? Mhm. Ne? Und an diesem Punkt muss man quasi ansetzen. Aber selbst mal angenommen, der Mensch zieht das durch. Ist natürlich das Glas leer. Mhm. Also weil die Hürde so groß ist für jemanden, der das noch nie gemacht hat, mhm, so oft joggen zu gehen. Mhm. Und dann würde es dementsprechend nicht lange durchhalten. So klassisch in Fitnessstudios sehen wir immer im Januar voll, im Februar weniger, im März wieder
keiner
normal.
Mehr da.
Ja, genau. Keiner mehr da.
Keiner mehr,
ja,
da.
Deswegen unfassbar intelligente Zwei-Jahres-Verträge.
Mhm. Ja. Oh ja.
Ja. Und da ist die Idee, das große Ziel kann bleiben. Ich bin Fan davon, dass man eine Vision hat, ein großes Ziel hat. Allerdings sollte man die Anfangshürde sehr gering halten. Heißt, nicht dreimal die Woche zu joggen, sondern einmal die Woche und auch nicht 60 Minuten, sondern vielleicht einfach 5 Minuten zum Einstieg. Aber dann so ein Mindestens. Wenn ich dann mehr Lust auf mehr habe, darf ich das gerne machen. Mhm. Wenn ich denke, boah, heute passt es einfach mal gar nicht, dann breche ich dann eben nach 5 Minuten ab. Aber die 5 Minuten sorgen dafür, dass wir ins Handeln kommen, also dass wir loslegen. Mache ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt einen wissenschaftlichen Artikel schreibe, dass ich sage, jeden Tag mindestens 5 Minuten. Mhm. Weil ich habe etwas Interessantes festgestellt, dass der innere Schweinehund sich immer nur am Anfang der Handlung meldet.
Das ist echt so.
Ja, und wenn wir dabei sind, haben wir meistens total viel Spaß dran. Mhm. Wenn jemand angefangen hat mit dem Laufen, dann hat er total viel Freude daran. Dann macht es richtig Spaß. Wenn jemand angefangen hat, sich irgendwie ein Thema reinzuarbeiten und was zu schreiben, macht das Spaß. Wenn wir damit angefangen haben zu lesen,
dann ist okay.
Haben wir total die schönen Momente, richtig schöne Flow-Momente. Mhm. Aber der Anfang ist quasi immer die Hürde. Mhm. Und je größer die Anfangshürde, desto mehr Widerstände innerlich. Mhm. Und je kleiner die Anfangshürde, deswegen ist es ja so peinlich gering, 5 Minuten, das ist ja peinlich gering, aber deswegen habe ich am Anfang auch keine Widerstände. Und meistens, ich sage es mal so, bei mir ist es so, in 95% der Fälle bleibe ich dann tatsächlich auch lange dran.
Ich finde den Gedanken auch ganz gut, sich so ein kleines bisschen zu bremsen, wenn die Euphorie und die Motivation gerade so richtig auf dem Hoch ist, so yeah, ich mach es, ja. So und sich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen, also so von wegen gut, so gut. Schön, dass du den Wunsch hast, ja. Aber sich eben das, was höchstwahrscheinlich kommen wird, schon mal vorwegzunehmen. Mhm. Und dann so ein Stück weit zu planen und was dann, beziehungsweise, wie gehen wir es an, damit das vielleicht nicht ganz so krass wird, so dieses Tief dann, der innere Schweinehund.
Ja, ja. Ja, daher glaube ich, Anfangshürde gering, ganz, ganz gering halten und das Bewusstsein dafür schaffen, genauso wie du sagst. Ich finde, das ist sehr wichtig. Ich glaube, es würde uns allen helfen. Das sind banale Beispiele. öfter joggen gehen, was heißt so banal, das ist nicht, aber oder die Ernährung umstellen, aber sie können halt eben großen Einfluss haben.
Mhm. Das stimmt. Und ich finde auch, Bewusstsein ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man von vornherein eben schon damit konfrontiert wird, es wird so nicht bleiben, mhm, und die Energie auf diesem Level wird wahrscheinlich auch einfach nicht so bleiben, dann ja, kann man sich dem Ganzen einfach anders zuwenden. Und wenn es dann so kommt, wenn diese Situation dann so kommt, ist man vielleicht nicht ganz so vor den Kopf gestoßen oder so, ja, überrascht.
Und hilflos.
Und hilflos.
Letztlich, ne? Ja. Ja, was total gut funktioniert, sind Wenn-Dann-Formulierungen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das heißt, man nimmt ein Problem vorweg und sagt, wenn das passiert, dann verhalte ich mich so und so. Mhm. Und zum Beispiel, wenn der Kellner mich nach dem Dessert fragt, mhm, dann sage ich freundlich Nein, danke. Mhm. Und allein diese Vorbereitung, dass ich quasi auf diese Situation vorbereitet bin, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dementsprechend verhalte, immens. Mhm. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich ganz, ich bin nicht so der Frühaufsteher, halt, mhm, aber viele Vorträge, liegt dann irgendwie im Büro, im Hotel. Mhm. Und
liegt im Büro auf dem Schreibtisch. Ja,
genau, das mache ich immer so. Und das altes Ritual.
Damit finden die besonders gut in meine Mitte.
Genau. Ja. Lieg im Hotel und denke, boah, morgen, ich mache sehr gerne die Abschluss-Keynote. Manchmal soll ich auch die Eröffnungs-Keynote machen. Mhm. Und denke dann morgen, der Wecker klingelt zu früh. Mhm. Dann auch, wenn der Wecker klingelt, stehe ich sofort auf und mache das Fenster auf. Und das funktioniert tatsächlich. Und wenn ich mir diese Wenn-Dann-Formulierung nicht aufsagen würde, im besten Fall noch aufschreiben, und das erhöht immer nochmal die Erfolgswahrscheinlichkeit, dann würde ich einfach liegen bleiben. Und das ist nicht gut.
Das ist eine sehr coole, alltagsnahe Situation, glaube ich, mit der sich viele Leute identifizieren können auch, ne?
Ja, aufstehen ist
hart.
Aufstehen, also ich, für mich auch. Also ich mhm, kann da mitdenken. Ich habe mittlerweile auch was total Schönes, was man machen kann, sind das Umfeld so zu schaffen, dass es einem das leicht macht. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, boah, morgen früh will ich mal joggen gehen, mhm, dann stehe ich irgendwie auf. Oder was weiß ich, ich mache mal Frühsport draußen. Ich will ein bisschen Frühsport draußen machen, wie auch immer. Und das Erste, was ich dann machen müsste, ist, ich müsste die Sportklamotten suchen. Das ist schon die erste Hürde.
Nicht gut.
Und ja. Und ich mache das immer so, dass ich sie direkt rauslege. Also direkt, ich stehe auf und sehe sofort diese Sportklamotten. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich ziehe die an und dann ist der erste Schritt schon getan. Ne? Dann wird es so ein bisschen zum Selbstläufer.
Du hast ein richtiges Cue gesetzt, so ein Signal irgendwie, schon, genau, was ankommt.
Ja, genau, Anker würde ich das nennen.
Ein Anker, ja.
Ja. Und das funktioniert bei mir sehr gut. Cool. Nein, es funktioniert generell sehr gut.
Ja. Mhm. Ja, dann gibt es ja auch diese Lampen, die das Morgenlicht simulieren. Ich glaube, die machen es auch leicht.
Tageslichtlampen.
Tageslichtlampen, genau. Es gibt so einen Wecker.
Ja, es gibt so einen Wecker, den habe ich.
Den habe ich nicht, aber es gibt ihn. Und den kann man so programmieren, dass dann irgendwann fängt er an zu dämmern. Und dann wird er immer heller und immer heller. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen leichter. Ist ja jetzt auch gerade schwierig, weil es dunkel draußen ist.
Das ist eine schöne Idee, ja. Genau, und das sind so Faktoren, wie man sein Umfeld sozusagen so gestalten kann, damit man es sich leicht macht. Mhm. Wenn aber überall Hindernisse stehen, mhm, die dich ablenken, wird es natürlich schwerer. Mhm. Und deswegen kann man im Büro eine stille Stunde zum Beispiel einführen, wo man ein Schild an die Tür hängt, bitte nicht stören, ich arbeite jetzt konzentriert oder wie auch immer.
Ja.
Wenn man das vorher mit den Kollegen abspricht, ist es auch nicht so schlimm.
Ja, also, genau.
Aber dann wissen die Bescheid. Und dann hat man eben seine Ruhe. Aber mhm, wenn man sich vornimmt, ich will jetzt mal eine Stunde lang intensiv arbeiten, aber alle zwei Minuten ist übertrieben, aber kommt ständig jemand rein und fragt, wollen wir einen Kaffee trinken, wollen wir Pause machen und wie auch immer. Oder ich habe nochmal eine Frage zu dem Projekt und dann wird es einfach sehr schwierig. Ja.
Marc, was ist so, wenn du in die Zukunft guckst, wo geht es für dich hin?
Ich glaube, das ist ganz einfach. Fällt mir nicht so schwer. Also ich werde auf jeden Fall ganz, ganz viele Vorträge und Seminare halten. Mhm. Ja, zum Thema, wie können wir Gewohnheiten verändern. Ich werde weiter in der Branche im Spitzensport tätig sein, wo es um Trainer-Athleten-Kommunikation geht. Bin jetzt auch hier beim BDFL, beim Bund Deutscher Fußballlehrer und auch viele Bundesliga-Trainer und so da sein werden. Halt jetzt auch zusammen mit Per Mertesacker einen Vortrag, weil ich freue mich total. Genau, also genau, deswegen diese, ich verschreibe mich dieser Branche, ich verschreibe mich der Weiterbildung. Ich liebe Menschen, die an sich arbeiten wollen und es auch ernst meinen, die langfristig kleine Veränderungen etablieren wollen, die Großes verändern können.
So. Ja, das, was sich aufsummiert.
Genau, das ist meine Leidenschaft und dabei bleibe ich.
Okay.
Und ich werde ab und zu hoffentlich bald mal wieder gegen Boxsack hauen.
Ja, das wünsche ich dir. Genau. Okay, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke für das
nette und Gespräch. Ja, gerne. Ja. Und alles Gute, ne?
Danke, das wünsche ich dir auch.
Dankeschön.